TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Die erkrankte Katze soll ihre Medikamente in flüssiger Form oral, also ins Mäulchen, kriegen. Der Besitzer hat danach zerkratzte Arme und ist entmutigt genervt. Und der Hund sortiert die Pille geschmeidig aus der Leberwurst raus und diese zerbröselt in den Tiefen der Hundedecke im Hundekörbchen. Kennt, glaube ich, jeder nur zu gut. Und 3 Tage später stehen alle wieder in der Praxis und sagen, ganz ehrlich, das ging gar nicht. Lange Gesichter und vor allem kein Therapieerfolg. Tja, genau darum geht's heute in dieser Folge. Viele nennen es immer noch Compliance, also dieses, der Tierarzt gibt eine Anweisung und der Halter muss diese bitte umsetzen, egal was kommt. Wir reden heute aber auch über die Adhärenz. Hier geht es um gemeinsame Entscheidungen. Therapieziele werden nicht nur verordnet, sondern einvernehmlich beschlossen. Das heißt, nicht einfach nur anordnen, sondern Schulter an Schulter für das Tier. Das schöne Wort Therapietreue. Weil die beste Medizin verpufft, wenn das Teamwork zwischen Praxis und Couch nicht läuft. Für alle nochmal die klare Abgrenzung. Während Compliance das Befolgen ärztlicher Anweisungen beschreibt, steht Adhärenz für ein partnerschaftliches Arbeitsbündnis. Genau zu diesem Thema habe ich mir heute meine liebe Kollegin Frau Dr. Jutta Donhauser geschnappt. Jutta hat in München studiert und promoviert und führt seit 25 Jahren mit ihrem Mann eine erfolgreiche Kleintierpraxis in Bingen. Selber hat sie viele Haustiere, von einem entzückenden Hund bis Schnecken, und steht täglich im Austausch mit besorgten Tierhalterinnen und Tierhaltern. Als Regionaltierärztin ist sie für den Bereich Kleintiere bei Böhringer Ingelheim Vetmedica für den Bereich Süddeutschland zuständig. Hallo, liebe Jutta.
Hallo, Claudia. Vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Jubiläumspodcast, der 60. Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Danke, ich bin froh, dass du dabei bist. Jutta, Hand aufs Herz. Wie oft am Tag merkst du in der Sprechstunde, dass ein Therapieplan zu Hause vermutlich scheitern wird oder scheitern könnte?
Das ist eine spannende Frage, Claudia. Und ich finde das wahnsinnig schwer zu sagen, weil das von so vielen Faktoren abhängt. Also ich kann sagen, seit ich eine Haustierarztpraxis habe, ist es besser als in der Klinik, weil man hier einfach die Kunden über Jahre kennt, auch die Tiere kennt und die dann ein bisschen besser einschätzen kann, einfach aus der Vorgeschichte, was da war. Und man kennt die Kunden, die hoch engagiert sind, die Kunden, die einfach viel um die Ohren haben. Und dann haben wir natürlich immer so ein bisschen Unterschied, immer noch Hund und Katze. Der Hund ist einfach sehr eng am Tierhalter dran, ist gewohnt, dass er manipuliert wird. So eine Katze, gerade wenn sie Freigänger ist, kommt vielleicht gar nicht rechtzeitig nach Hause. Vielleicht ist es auch eine Kratzekatze, also eine Katze, die einfach Manipulation so gar nicht leiden kann, was ja ihr gutes Recht ist. Aber das macht es natürlich auch wieder schwierig, ne? Und da kann man dann schon erwarten, dass der Therapieplan nicht klappen wird. Und dann finde ich der Bezug zum Tier noch, Kaninchen, ob er vom Halter selber ist, ob er das Tier von den Kindern ist. Da ist natürlich dann auch der behandelt, weiter weg vom Tier. Und auch das kann es einfach ein bisschen schwieriger machen.
Also viele Faktoren, die damit reinfließen, da gebe ich dir recht. Ja. Und wenn wir uns das Thema Adhärenz, Therapietreue einmal anschauen, warum ist es so wichtig, gerade aktuell darüber zu reden, statt nur über Compliance? Ich meine, die ist ja auch genauso wichtig, aber ich glaube, die Therapietreue ist nochmal ja eine Etage höher. Und der Halter als aktiver Partner, dass man ihn so sieht, statt als bloßer Befehlsempfänger.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den du da rausgearbeitet hast. Und ich denke, die Menschen haben sich ja auch geändert, ne? Vielleicht hat man früher in den 50er Jahren noch gewohnt, ja, Mund zu und brav machen, was der Arzt im weißen Kittel einem sagt. Und mittlerweile sind ja die Menschen viel mündiger geworden und wollen mitentscheiden. Und das Gute, finde ich, ist in der Tierarztpraxis, dass wir da schon lange eigentlich die Tendenz dazu haben, alleine schon wegen der Kostenbegründung. Wir müssen ja immer die Rechnung nachher stellen und da ist es wichtig, dass man vorher erklärt, was macht man, warum macht man es, was will man damit erreichen und auch bei der Therapie, welche Optionen haben wir, was kosten die und was bringen die für das Tier. Von daher waren wir da schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das kann man jetzt eben noch ein bisschen über diese alleinige Kostenbegründung hinausheben und einfach den Tierhalter auch inhaltlich so mitnehmen, dass er wirklich versteht, worum geht es und was will ich damit erreichen. Und deswegen selber sagt, ja, das passt total für mich und da versuche ich einfach mein Bestes, dass das auch funktioniert. Und auch wenn man da Übung hat, immer mehr Fragen stellen, das nehme ich mir immer mit, ist total wichtig.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Früher war früher oder früher war immer alles besser, wie man ja immer gerne sagt. Das mag sein, aber es gibt halt einen Wandel, ne? Also auf beiden Seiten, denke ich mir, hat es eine Veränderung gegeben. Einmal vom Tierhalter selbst, was so, ich sag mal, das Hinterfragen, das Beleuchten solcher Empfehlungen anbelangt und natürlich auch dann auf Seiten der Tierärztinnen und Tierärzte, dass sie sich da auch einfach noch mehr, ja, öffnen und noch mehr erklären von ihrer Seite aus möchten und auch müssen. Kann man auch, glaube ich, so stehen lassen, oder?
Ja, kann man stehen lassen. Ich finde es sogar heute besser als früher, ehrlich gesagt. Also da hat es mal was sich zum Guten gewandelt und spricht ja auch für das Interesse der Tierhaltenden einfach, ne? Wenn die viel wissen wollen und Fragen stellen.
Ja, und letzten Endes dient es ja dem Wohl der Tiere, der Fellschnauzen.
Absolut,
Oberste
absolut.
Prio, ja.
Genau.
Jutta, wenn es mal nicht klappt, woran siehst du gerade bei euch in der Praxis, woran scheitert es am meistens? Ist es dann der Zeitmangel, Angst vor dem Tier? Das hattest du eben ja auch schon gesagt, wenn man charakterfeste Tiere hat, sagen wir mit dem Augenzwinkern. Finanzielle Aspekte hast du auch gerade genannt. Ist es manchmal auch vielleicht ein mangelndes Verständnis der Diagnose?
Ja, also auch das ist ein ganz buntes Durcheinander und individuell total unterschiedlich. Du hast fast alle Punkte gesagt, die in Frage kommen. Zeitmangel, das kann alles sein von der Arbeit, von häufigen Geschäftsreisen zum Beispiel, Schichtarbeit, die manches schwierig macht. Es können kleine Kinder im Haus sein. Es kann vielleicht eine Pflege von Verwandten sein. Da kommen so viele Faktoren rein, die man sich so vielleicht gar nicht vorstellen kann. Dann auch Angst vor dem Tier. Ja, wie wir schon gesagt haben, auch kleine Hunde sind ja manchmal sehr charakterfest. Aber es kann auch die Angst sein, dem Tier weh zu tun, ne? Also bei der Katze oder bei einem kleinen Heimtier, wenn man das so ein bisschen festhalten muss, dann haben die oft Angst, dass die irgendwas drücken oder brechen oder sowas, weil die ja gar nicht gewohnt sind, vielleicht Tiere in eine, ja, Zwangsmaßnahme ist zu viel gesagt, aber in irgendeine Position zu bringen, die das Tier vielleicht nicht will, weil man einfach etwas machen muss, sei es einen Verband anlegen oder was auch immer. Das ist da. Das Finanzielle, ne, das ist oft, finde ich, initial abklärbar, wenn man das anspricht und erwägt, was geht. Klar kann sich aber die Situation ändern, gerade bei chronischen Patienten, wenn wir jetzt Inflation haben, Energiepreise, die steigen. Das kann natürlich eine Situation ändern, anders machen, als sie initial war.
Absolut, absolut. Und ich denke, das, was du gerade auch noch mal ergänzt hast, ist auch ganz wichtig. Nicht nur die Angst vor der Charakterfestigkeit des Tieres, sondern eben auch wirklich die Angst. Gut, dass du das erwähnst. Tue ich meinem Tier vielleicht unbeabsichtigt weh, wenn ich ihm etwas verabreichen möchte oder verabreichen muss? Ganz wichtiger Punkt, Jutta. Dann kommt der nächste Punkt. Ah, das muss man immer so ganz vorsichtig formulieren, finde ich. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ganz genau gleich, wovon wir reden. Also wir, die Vettis, sage ich jetzt mal liebevoll, und auch die Humanis. Also die Humanmediziner, die kennen dieses Dr. Google-Phänomen. Wie gehen wir damit um, wenn das Internet der Therapieempfehlung eines gestandenen Tierarztes, einer gestandenen Tierärztin widerspricht? Wie machst du das? Mit sehr viel Scham oder bist du da auch sehr klar? Ich meine, das muss man eigentlich auch sein. Oder wie gehst du da dran?
Ja, also ich bin Naturwissenschaftler, da ist man immer ganz klar. Nee, also einerseits, ich finde es erstmal ganz normal, wenn einer googelt, das mache ich selber auch, wenn ich irgendwas habe, dann fange ich an zu googeln. Jetzt habe ich den Vorteil, ich habe ein medizinisches Grundverständnis, das haben halt andere nicht, die kennen sich dafür mit anderen Sachen aus. Für die ist natürlich schwieriger, jetzt Fakt von irgendeiner komischen Behauptung zu unterscheiden, ne? Weil die einfach das schwer einschätzen können. Und generell finde ich jetzt Google sogar noch die angenehmere Quelle als jetzt irgendwelche Foren oder irgendwelche Nachbarn, die ihre Weisheit äußern. Und manche Leute sind ja da sehr, sehr beeinflussbar und ganz leicht verunsicherbar, ne? Und dann ist es manchmal schwierig, die wieder auf einen sicheren Boden zu führen. Generell kann man sagen, wer googelt, der zeigt eigentlich Interesse an der Erkrankung und hat den Willen zu verstehen, was ist da los, was wird da gemacht. Und das ist eigentlich die beste Basis für eine Adhärenz. Das kann man sich dann mal so sagen, ne? Also der will es ja wissen, eigentlich total super für mich, der ich ja erklären möchte. Und ich muss sagen, manchmal finden die auch ganz spannende Infos im Internet, weil die haben erheblich mehr Zeit zu googeln als ich jetzt, der die ganze Zeit arbeitet. Und von daher kommen da manchmal coole Sachen raus, die man vielleicht auch als Ergänzung nehmen kann, die dann vielleicht gar nicht widersprechen, sondern eine Ergänzung sind. Und klar, wenn es jetzt so totales Gegenteil ist, ne, man muss Antibiotikum geben und irgendeine alternative Seite hat geschrieben, Antibiotikum ist der Tod des Tieres, dann kommt man natürlich in eine Zwickmühle. Da kann man nur versuchen, mit Aufklärungen zu erklären, Angst zu nehmen, Verständnis zu generieren. Und wenn das in dem Moment so gar nicht geht, vielleicht noch was mitnehmen, was sie zu Hause noch mal zum Nachdenken durch den Kopf gehen lassen können. Letztlich zaubern kann man an der Stelle nicht, ne, wenn einer dann einem so gar nicht traut. Aber das ist total selten. Also Gott sei Dank hat man ja meistens wirklich eine sehr gute Beziehung zu den Tierhaltenden und kriegt das eigentlich gut geklärt.
Ja, so kenne ich es auch noch. Und ich denke, Jutta, das hast du auch schön gesagt. Ich glaube, man muss einfach erstmal jemanden auch abholen. Ja, sowas hast du, glaube ich, auch gerade gesagt. Und auch ruhig auch loben. Wie du schon sagst, es zeigt ja Interesse daran, dass man den Weg, den man jetzt einschlagen möchte, dass man den auch verfolgt und hinterfragt und dass man dann eben halt auch darüber ganz offen spricht. Und wie gesagt, ich glaube, das kennen wir alle. Es ist nicht schwarz oder weiß. Da gibt es viele Grauschattierungen. Der ein oder andere ist dann, wie soll ich das denn jetzt mal liebevoll nennen, abzuholen. Und der ein oder andere ist halt nicht abzuholen. Und dann kann man nur das machen, was eben halt auch zugelassen wird. Ja, das stimmt. Da sind wir schon gerade bei dem Thema Kommunikation. Also, es gibt ja diese sogenannten klassischen Kommunikationsfallen. Welche Sätze, Jutta, sollten wir in der Praxis vermeiden, weil sie Druck statt Kooperation erzeugen könnten?
Ja, also Kommunikation ist wirklich sehr, sehr schwierig, denn es ist ja mehr als das Reden, es ist die Haltung, es ist die Mimik. Und klar, wenn man sich dann hinstellt, die Arme verschränkt und dann, du musst und wenn du nicht machst, dann, und so wird das natürlich nichts, wenn sie Tabletten nicht geben wollen, dann kommt man nicht weiter, sondern am besten schafft man schon mal eine offene Atmosphäre, vielleicht dem Tier halt eine Sitzgelegenheit anbieten, wenn eine da ist, und dann eher vorschlagen als vorschreiben. Also das hier wären die Optionen, folgende Vor- und Nachteile haben wir. Was ist denn für Sie machbar in Ihrem Alltag? Was können Sie da einbauen? Was geht gar nicht Ihrer Erfahrung nach? Und so kann man dann halt eher fragend gemeinsam einen Weg finden, statt eben mit Müssen und Drohungen zu arbeiten. Mhm. Das hat, glaube ich, gar keinen Sinn. Da machen die Tierhalter eher zu und das kann ich auch verstehen, das würde mir genauso gehen.
Ich finde es trotzdem gut, dass du das auch noch mal betonst, weil ich glaube, das ist ein sehr großer Zeitfaktor, den man sich ja auch gerne dann nimmt für die Patientenhalter und Halterinnen. Ich weiß gar nicht, ob es im Humanbereich, ob das genauso eins zu eins umgesetzt wird, weil da ist natürlich auch ein sehr hoher Druck. Und das ist wirklich noch beim Tierarzt, ist es so, in den Idealfällen oder so sollte es nach Möglichkeit sein, es ist nicht immer umsetzbar, das möchte ich hier auch betonen, dass man sich diese Zeit einfach nimmt. Und ich glaube, die ist bei den Tierarztpraxen und Kliniken, oder gerade bei den Praxen, wie bei euch zum Beispiel, eben umsetzbar. Es gibt ja gute Strategien für den Behandlungserfolg. Und schauen wir auf unsere Diamanten, so nenne ich sie einfach mal, an der Anmeldung, unsere TFA. Wie kann das Team den Tierarzt bei der Aufklärung entlasten? Du hast ja nun auch TFA bei euch in der Praxis.
Also TFAs sind ein ganz wichtiger erster Ansprechpartner und oft auch wirklich eine Vertrauensperson, wo die Tierhaltenden weniger Angst haben, Angst in Anführungsstrichen jetzt, als vor dem Tierarzt. Also auch wenn man nicht mehr im weißen Kittel rumrauscht, als Tierärzte machen wir das eigentlich kaum noch, glaube ich, wenn man so in die Praxen schaut, ist es trotzdem so, dass wenn der Tierarzt den Raum verlässt, oft Fragen kommen an die TFA. Das ging mir auch so, als ich angestellter Tierarzt war und Chef war raus, dann haben sie mich gefragt, weil sie sich dann wieder getraut haben. Oder auch während meiner Praktika, wo ich quasi wie eine TFA gearbeitet habe. Und dieses Vertrauensverhältnis ist halt super, um dann wirklich Painpoints zu finden. Was beschäftigt jetzt den Tierhalter in dem Moment wirklich? Was hat er für Probleme? Und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und weil die halt auch so viele sehen, so viele Patienten, so viele Menschen, können die auch super beruhigen. So, das ist ganz normal. Das geht fast allen so. Machen sich keinen Druck. Das wird, wenn sie ein bisschen üben. Ne, das sind so ganz wichtige Sachen. Und das kann die Tierhalter eben runterholen und öffnen. Ja, dass sie einfach die Angst verlieren. Wichtig ist an der Stelle wirklich, dass das ganze Team in einer Sprache spricht. Also es kann ja mal welche geben, die sagen, also ich persönlich bin nur für alternative Therapien, Impfen sehe ich kritisch und Antibiotika auch. Und das kann natürlich die eigene Meinung sein, die auch für sich selber durchaus umgesetzt werden darf. Aber das kann man natürlich dann in der Sprechstunde so dann nicht einbringen. Da sollte man eben dem wissenschaftlichen Tenor folgen, der in der Praxis gesprochen wird. Also das ist ganz wichtig. Und wenn man eine Frage irgendwie auch gar nicht beantworten kann, auch nicht schlimm, dann die Frage einfach mitnehmen und dem Tierhaltenden sagen, okay, das besprechen wir gleich nochmal, wenn die Ärztin, wenn der Arzt wieder da ist. Und dann finden wir schon eine Lösung für Sie.
Ja,
also
total wichtig.
Also das Vertrauensverhältnis ist halt ein richtiger Bonuspunkt, der bei den TFAs gegeben ist.
Es ist halt eben nochmal eine andere Augenhöhe, ne? Also Augenhöhe meine ich jetzt wirklich liebevoll und die TFA haben auch einen ganz anderen Blick vielleicht nochmal.
Näher dran.
Ganz genau, ja. Weil die Tierärztinnen und Tierärzte, wie auch, was verständlich, die machen dementsprechend die Beratung und die Diagnostik und die Therapie und alles andere. Und wie du schon sagtest, das war bei uns auch so, dann gehen die raus und gucken dich mit ganz großen Fragezeichen an der Anmeldung, weil die Hälfte schon wieder ganz woanders gelandet ist im Kopf. Vollkommen nachvollziehbar, weil es ist einfach sehr viel Input in dem Moment und da sind die TFA Gold wert. Da bin ich bei dir. Alle Tierhalterinnen und Tierhalter, Jutta, sind Individuen. Wie baut man, du hast es eben auch schon mal kurz so einklingeln lassen, wie baut man einen Plan, der auch für berufstätige Alleinerziehende oder einen Rentner funktionieren? Du weißt, worauf ich hinaus
Ja,
möchte, ne?
ich glaube schon. Also das Beste ist wirklich, wenn man keine festen Pläne für bestimmte Situationen oder Gruppen hat, sondern wirklich Fragen stellt. Ne? Einerseits zum Tier, was hat schon mal geklappt, was nicht. Ne? Also mein Hund nimmt keine Tabletten, das ist schon mal eine Aussage, mit der man arbeiten kann. Und dann frage ich auch immer, ob die zu Hause Unterstützung haben oder ob sie das ganz alleine geben müssen. Das kann auch einen Unterschied machen. Ne? Und dann gemeinsam halt einen Plan entwerfen. Das heißt, schauen, was geht und wie könnte das gehen. Und dann eine gewisse Flexibilität einbauen. Was wäre jetzt ideal? Was reicht noch? Oder quasi, was ist echt nötig und was ist ein nice to have? Also Beispiel Augentropfen, dreimal täglich muss sein, fünfmal täglich wäre initial schön. Ne? Aber wenn das nicht klappt, reicht auch dreimal täglich solche Sachen. Und wenn man da noch unsicher ist, kann man sich selber mal einen Plan für die Standardfragen bauen, die man abfragen sollte, bis man so ein bisschen die Routine hat, wenn man das abklären möchte.
Super. Also sprich, nicht sofort wieder Druck aufbauen. Das wäre ja, es muss fünfmal am Tag gegeben werden. Ein gutes Beispiel mit den Augentropfen, sondern sagen, ich nehme gleich Druck raus. Dreimal wäre schon super. Ideale Welt ist fünfmal. Finde ich toll. Und auch die Fragen, dass man die einfach vielleicht auch nochmal sich wirklich dann aufschreibt, die man gezielt stellt. Finde ich gut. Ist ein sehr guter Punkt, Jutta. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nach dem Motto Show it, don't tell it. Wie wichtig sind Demonstrationen direkt am Tier in der Praxis?
Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Das finde ich absolut wichtig. Also ich liebe es, mit Demo-Tafeln zu arbeiten oder mit irgendwelchem Bildmaterial oder Modelle zu haben. Beispiel ist ja immer das Hundeohr. Kaum ein Tierhaltender weiß am Anfang, dass das Ohr so weit runter geht und erst ganz hinten unten irgendwo das Trommelfell ist. Und wenn man dann behandelt, halt wirklich zeigen und derweil auch erklären, was man macht. Also nicht nur gucken, so muss man machen, Stopp, Wutsch, sondern wirklich so muss man einführen, so muss man machen und darauf achten und sowas und danach auch selber machen lassen nochmal. Tierhaltern das in die Hand drücken und sagen, komm, trau dich, mach. Und wenn sie es dann machen, auch loben, ermutigen, kann man kleine Tipps machen, wie es noch besser gehen könnte. Aber das hilft halt total. Das gibt Sicherheit und Erfahrung dann auch, wenn man sagt, machen Sie es zu Hause noch dreimal und Sie werden sehen, das klappt dann plötzlich wie von selbst. Das ist auch wirklich oft so. Und das schafft einfach Mut, wenn man plötzlich so was Ungewohntes machen muss. Und das hilft dann auch, dass es nachher am ehesten durchgezogen wird. Und dann immer unbedingt sagen, wenn es nicht klappt, dann melden, anrufen. Dann kann man überlegen, was man alternativ machen kann oder vielleicht auch telefonisch nochmal so einen Tipp nachschieben. Das ist auch was, was gerne genutzt wird.
Ganz wichtig, zumal auch wir viele Patientinnen haben oder Patienten oder Tiere besser gesagt, die halt eine chronische Erkrankung haben, wo du halt eben auch vielleicht spritzen musst. Das ist eine große Hemmschwelle. Ich glaube, das wirst du mir zu beipflichten, dass das für viele Halter auch nicht ganz so easy ist, mal gerade eine Spritze zu nehmen und ihr Tier selber zu spritzen. Und dann ist es gut, wenn man das einmal zusammen macht am Tier, oder?
Ja, oder gleich mehrfach genau. Und ich habe ja viele Reptilienpatienten, die oft gespritzt werden müssen. Und da schafft man es bei fast jedem Halter, auch wenn die meisten vorher sagen, oh Gott, nein, spritzen, das kann ich nicht. Also das ist immer wieder schön zu sehen, was dann doch alles geht, wenn man
Ja,
da.
und toll, dass du es so gut umsetzt und dass du es auch so gut an die Hand geben kannst. Das ist prima. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Jutta, dann gibt es aber auch anspruchsvollere und schwierige Fälle, wie zum Beispiel das Thema Non-Compliance. Wie reagiert man professionell oder wie reagierst du, wenn der Halter zugibt, ich habe die Tabletten gar nicht gegeben? Punkt.
Ja, also ich müsste ein Heiliger sein, um nicht zu sagen, dass man manchmal schon so ein bisschen schlucken muss, um sich da nicht aufzuregen, zumal man ja vorher so gut erklärt hat, meint man zumindest, ne? Aber letztlich sage ich mir dann immer, das ist ja ein Vertrauensbeweis. Der kommt ja und gibt einem diese Info, die er ja auch verschweigen könnte. Und letzteres wäre dann viel schlimmer, weil dann hätte ich ja gedacht, okay, der hat die Tabletten gegeben und dem Tier geht es nicht besser. Was ist denn da falsch gelaufen? Und so weiß ich eigentlich, was los ist. Und er hat ja auch das schlechte Gefühl, dass er es nicht gemacht hat. Deswegen sagt das einem ja auch, das ist ja eigentlich mehr ein Hilferuf. Und dann würde ich eben auch entsprechend wieder reagieren mit Fragen, warum es nicht geklappt hat, wo das Problem lag und dann eben orientiert an dem Problem eine Lösung suchen. Wenn es keine Zeit war, vielleicht ein Depotpräparat, wenn es an der Tablette lag, vielleicht eine Flüssigkeit, solche Sachen dann halt. Also wichtig ist erstmal Verständnis aufzubringen, okay, manche Sachen, die einem so einfach vorkommen kann, für andere Leute ohne praktische Kompetenzen, die vielleicht rein die Kopfarbeiter sind, ein totales Problem sein. Und das muss man erstmal verstehen, ne? Und dann Rolle rückwärts nochmal anfangen und versuchen, die abzuholen. Dann auch so Tipps wie einen Trojaner geben für die Tablette oder Leckerchen, was ging immer am besten, solche Sachen halt.
Ja, also wieder das ganz große Schlagwort Empathie und eben abholen, ne, sozusagen. Und für alle, die es nicht wissen, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Trojaner ist einfach ein Hilfsmittel, wo man vielleicht ein Leckerchen oder irgendwas nimmt, wo man ein Medikament rein verstecken kann und dann nimmt das Tier es hoffentlich oder es ist meistens sehr gut in der Akzeptanz. Ne, Jutta, so würde ich das mal
genau,
sagen.
Perfekt.
Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir jetzt, angenommen, wir haben jetzt eben halt, die Tiere sind ja in den allermeisten Fällen dann hoffentlich bald auch wieder fit, aber wir haben natürlich auch die Fälle, wo wir eben halt chronisches Management haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Diabetiker oder wir haben einen IBD-Patienten oder wir haben einfach Patienten, die dauerhaft bis zum Lebensende aufgrund anderer Gründe oder aufgrund einer anderen Erkrankung, sagen wir es mal so, Medikamente brauchen. Wie hält man die Motivation bei Langzeittherapien über Jahre hoch? Weil das kann sich ja dann wirklich, es ist ja zum einen schön, wenn die Therapie gut anschlägt, aber nichtsdestotrotz muss sie bis zum Lebensende dann eben durchgezogen werden. Hast du da einen Motivationstipp?
Also immer loben, wenn die regelmäßigen Kontrollen stattfinden, loben, was die Tierhalter erreicht haben, wie gut es dem Tier einfach geht, weil es so gut gepflegt wird. An den Ausgangszustand erinnern, wissen Sie noch, wie abgemagert der damals war und wie schön der jetzt wieder aussieht, wie das Fell glänzt. Ne, das haben Sie geschafft. Ich finde, das ist ganz wichtig und das ist auch was, was man wirklich respektieren und loben kann, ohne dass das aufgesetzt ist. Das ist immens. Ne? Und mein Hund trägt sich immer auf den Rücken und macht und tut, wenn er eine Tablette kriegen soll. Das ist nicht leicht, sowas durchzuziehen. Ne? Und es kommen natürlich auch Fälle vor, wo es mal abgesetzt wird und dann ein Rückfall kommt. Das ist für manche natürlich auch ein Motivationsgrund. Das ist nicht das Ideale, aber dann sieht man, ne, manche denken, irgendwie hat sich vielleicht das Problem von alleine erledigt. Und das zeigt dann, okay, das ist es nicht. Ja, und es gibt natürlich auch Fälle, wo es einfach dann doch im Alltag irgendwann nicht mehr geht. Ich denke, das ist was, ja, vielleicht geht da in dem Fall das Baby vor, was auf die Welt kommt oder so. Das ist ein Grenzding, was hier sehr schwierig ist und auch den Rahmen sprengen würde. Aber man muss immer den Unterschied Ideal und Wirklichkeit im Auge behalten.
Und dann den
Mittelweg
finden, ne? Aber die meisten
schaffen, ja. Genau, ja. Die meisten schaffen es ganz toll. Vielleicht kann man, wie du sagst, manche Medikamente schon absetzen, bleibt nur beim Wichtigsten, weil sich vielleicht auch schon manche Symptome gebessert haben. Das wären ja auch noch so Mittelwege, die man dann suchen könnte, ne?
Ja, ich finde das ganz, auch hier, ich wiederhole mich gerne mit wichtig. Es ist einfach so, das sind wichtige Themen, die wir hier ansprechen, weil gerade wenn zum Beispiel dann eine dauerhafte Therapie, es gibt ja Schwankungen, du hast ja nicht kontinuierlich immer ein gleichbleibend gutes Tier. Gerade bei bestimmten Erkrankungen gibt es da einfach durch die Erkrankung selbst Schwankungen, auch wenn du regelmäßig deine Medikamente gibst zu ganz festen Zeiten, dass man da wirklich auch, was du sagtest, loben, loben, loben und auch wirklich sagen, okay, das gehört jetzt nicht, das ist nicht ihr Fehler oder dein Fehler, je nachdem, wie du mit dem Halter kommunizierst, das liegt an der Erkrankung selbst, aber ne, trotzdem ist das Tier aber in einem guten Stadium dafür. Weißt du, was ich meine?
Ja,
finde ich ganz wichtig, weil dann tut es echt weh, weil dann denkt der Besitzer, Mensch, ich mache doch schon alles und trotzdem ist Püppi oder wie auch immer der kleine Schatz heißt, nicht da, wo er sein sollte. Ja, ist so, ne?
Ja,
es ist sehr
emotional.
Ja. Kommen wir zum nächsten emotionalen Thema, Jutta. Da wirst du jetzt wahrscheinlich sofort sagen, ja, das ist es. Und zwar geht es um das unangenehme Thema finanzielle Compliance. Wie führt man das Gespräch über Kosten, das hast du ja eben auch schon mal angeführt, ohne die medizinische Qualität zu opfern?
Ja, das ist nicht leicht tatsächlich. Es läuft beides so ein bisschen nebeneinander her, finde ich im Gespräch immer das medizinische und das Kostengespräch. Das kann man einfach in unserem Bereich selten voneinander trennen. Gott sei Dank sind ja immer mehr Tiere versichert, aber das Gros halt immer noch nicht. Und von daher muss man immer sagen, okay, es gibt ein Optimum und es gibt was, was noch gut ist und es gibt was, was man wenigstens machen sollte. Und das geht natürlich auch alles mit hohen Kosten, mittleren oder geringeren Kosten einher. Gott sei Dank muss das Minimum nicht immer das absolut Schlechte fürs Tier sein, wenn wir einfach sagen, wir sparen jetzt Geld am Monitoring oder wir probieren mal eine diagnostische Therapie da, wo es angesagt ist. Dann können wir damit für das Tier schon sehr viel erreichen, ohne große Kosten produziert zu haben. Mhm. Aber der Tierhalter muss natürlich auch immer bewusst sein, die Tierhalterin natürlich auch. Wenn wir weniger Diagnostik machen, tappen wir halt mehr im Blinden und können weniger sagen, was ist mit dem Tier jetzt wirklich, ne? Sondern wir können nur so aus Intuition und Erfahrung raus agieren. Aber es kann trotzdem für das Tier sehr viel erreicht werden, auch mit weniger Aufwand. Ich sehe aber auch eine gewisse Verantwortung beim Tierhalter. Man sollte einfach, wenn man sich ein Tier anschafft, Reserven sparen für den Fall des Falles, dass man dann ein Polsterchen hat, weil sowas einfach passieren kann. Und wer dann da ganz unvorbereitet ist, das wird natürlich dann auch schwierig an manchen Stellen.
Und ich glaube, das ist häufig gar nicht, das ist vielen gar nicht bewusst. Ich glaube, wenn sie dann darauf diesen Tipp bekommen, dann machen die das auch, wenn das finanziell möglich ist. Weil darüber denkst du vielleicht im Vorfeld gar nicht nach, dass man, du hast einen jungen Hund, junge Katze oder was auch immer für ein junges Tier, dann denkst du ja nicht an irgendwelche Erkrankungen, die kommen könnten oder die eventuell anstehen. Und aber das ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht da, ja, Fürs Kind ist das Führerscheinkonto oder was auch immer. Ja, ja. Ne? Und für den Hund und für die Katze oder für das Tier kannst du vielleicht auch irgendwo eine kleine, ein Sparbuch irgendwo, sage ich mal liebevoll, oldschool-mäßig irgendwo eröffnen.
Ja, und ja. P-Kostenversicherung für die schlimmsten Fälle dann, ne? Dann ist ja schon das Ärgste abgefangen. Ja.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja auch Gott sei Dank so, dass die allermeisten es haben, obwohl die Kosten da ja auch sehr stark ansteigen dann irgendwann, wenn die Tiere älter werden. Aber unterm Strich, es ist schon wirklich entlastend, wenn man dann was hat, dass du dann eine Versicherung eben halt dazu hinzuziehen darfst und kannst. Ne?
Genau.
Liebe Jutta, als Takeaway sozusagen von dir als Praktikerin, ist wie beim Speed-Dating, die drei Top-Tipps, was kann jede Praxis ab morgen sofort umsetzen? Kannst du mir drei Top-Tipps nennen?
Ja, das erste wäre vielleicht wirklich die Tierhaltenden respektieren, also deren Vorbehalte und Einschränkungen wirklich ernst nehmen, auch wenn einem das selber als Fachfrau, als Fachmann Pillepalle vorkommt, für die ist das relevant. Also Empathie aufbringen und verstehen, worum geht es meinem Gegenüber und da eben wirklich willig eine Lösung suchen. Dafür ist als zweites dann die gute Kommunikation wirklich als Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit was total wichtig ist. Da kann man sich immer weiter optimieren, egal wie lange man schon im Beruf ist oder wie gut man vielleicht geworden ist. Da ist immer Luft nach oben, finde ich. Und das Dritte ist aber auch, mit sich selber nicht zu streng sein am Ende eines Arbeitstages. Das geht mir auch so. Irgendwann ist dann mal die Luft raus und man kann nicht mehr so reagieren, wie man vielleicht gerne reagiert hätte. Das können nur Nuancen sein, aber das ärgert einen vielleicht im Nachgang trotzdem. Aber dann sich sagen, okay, da ging einfach nicht mehr an der Stelle. Das ist jetzt so, ist nicht schlimm. Morgen gehe ich mit neuer Energie ran und morgen mache ich wieder alles so, wie ich es möchte. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Nicht, dass man denkt hier, das klingt mir hier alles so perfekt, wie man es sagt, aber die Realität ist halt anders und mehr kann man nicht machen. Man ist letztlich Mensch. Man kann nur sein Bestes geben.
Richtig. Die ideale Welt und die reale Welt, das kann man ganz klar betonen. Und da muss irgendwo ein Mittelweg, sollte nach Möglichkeit, ich betone, sollte nach Möglichkeit ein Mittelweg gefunden werden. Und wir sind keine Maschinen, das hast du schön gesagt.
Genau.
Das ist absolut menschlich, ja. Jutta, dein persönliches Fazit. Was war das schönste Erfolgserlebnis, bei dem ein Halter über sich hinausgewachsen ist?
Das sind eigentlich viele kleine Erfolgserlebnisse und das jeden Tag mehrfach, muss man echt sagen. Und die Summe von denen, die macht es dann aus. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass man diese Sachen nicht übersieht, sondern dass man die halt wirklich sieht. Ne? Das kann einer sein mit einer Spritzenphobie, der dann doch selber spritzt, weil er sich dann eben getraut hat. Aber wie gesagt, das können so kleine Sachen sein, wo einer über seinen Schatten gesprungen ist. Und das ist einfach immer wieder toll zu sehen. Und wenn dann das Ergebnis passt und dem Tier geht es besser und alle sich freuen, das ist so schön. Das liebe ich auch in dem Beruf wirklich.
Mhm. Und vor allem, wenn auch wahrscheinlich die Augen des Halters und der Halterin einfach leuchten, wenn sie selber sehen, dass es ihrem Tier besser geht und dass es wirklich irgendwie, ja, fruchtet, was sie da machen. Also, dass die Zusammenarbeit mit der Praxis, mit dem Tierarzt, der Tierärztin und dem Team ja letzten Endes zum Wohle des Tieres führen. Das ist schon, ist cool, ja.
Da leuchten alle Augen, also auch die von Tierärzten und von der TFA.
Ja, genau, genau.
Das sind alle gleich.
Genau. Alle sind glücklich.
Ja.
Okay. Liebe Jutta, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und Tipps und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, auf dass du ganz viele leuchtende Augen heute hast und dass viele über ihren Schatten springen und kraul mir deine Lieben zu Hause.
Mache ich, du auch und vielen Dank für die tollen Fragen. Also ich denke, da konnten wir ganz tolle Themen aufarbeiten. Dankeschön,
das hoffe ich. Ich danke dir. Wie wir alle gut hören konnten, ist die Therapietreue, also die Adhärenz, das aktive Mitwirken des Tierhalters, um Behandlungsziele zu erreichen. Im Gegensatz zu früheren Compliance, also das passive Befolgen, betont Adhärenz das aktive Mitwirken der Tierhalterschaft. Schulter an Schulter für die tierischen Lieblinge. Sie ist entscheidend für den Therapieerfolg, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Eine Kommunikation auf Augenhöhe, individualisierte Therapiepläne, die sich an den Lifestyle des Tierhalters bestmöglich anpassen lassen, Klammer auf, wenn möglich, Klammer zu, multimodales Informationsmanagement für die Tierhalterschaft und die Rolle der TFA als Compliance Coach und vor allem Empathie vor der notwendigen Expertise sind wichtige Punkte, die den Therapieerfolg unterstützen. Denn kein Tierhalter geht mit seinem Tier zum Tierarzt, wenn er seinem Vierbeiner nicht helfen lassen wollte. Doch wie immer ist das Leben bunt und die ein oder andere Hürde ist nun mal da und lässt sich somit abbauen oder zumindest etwas runterschrauben. Weitere Infos werde ich euch wie immer am Ende der Folge in den Shownotes aufzeigen. Damit bin ich mal wieder am Ende dieser Folge angelangt und entlasse euch in einen schönen und hoffentlich sonnigen Juli. Im August hören wir uns schnell wieder und dann wird es um das Thema Wir wollen einen Hund, was gibt es zu beachten gehen. Alles Weitere zu dieser Tierhalterberatung gibt es dann auf die Lauscher. Ich freue mich auf euch, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Alles Liebe, deine, eure Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.